Verurteilt.
Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
Und das sind wir. Für mich ist es ein völlig neues Terrain. Das ist mein allererster Podcast und deshalb bin ich total froh, dass ich dich, Basti Redd, heute an meiner Seite habe, weil Basti Redd kann Podcast. Du bist sogar preisgekrönt. Du bist ein Podcast-Profi. Ich bin's nicht. Das macht mich so ein bisschen nervös. Basti Redd, für alle, die es nicht wissen, macht Fußball-Podcasts und einen Wett-Podcast. Ich bin Radio- und Fernsehfrau. Ich bin seit 20 Jahren Gerichtsreporterin. Ich bin ein Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks quasi da groß geworden. Und vor allen Dingen, und deshalb sitzen wir hier, bin ich eine leidenschaftliche Kämpferin fürs Recht. Basti, bevor wir die Rollen tauschen und du mich wahrscheinlich löchern wirst mit ganz vielen Fragen, die ich vielleicht gar nicht alle beantworten kann, möchte ich eine an dich loswerden. Was interessiert dich an Recht?
Mich interessiert am meisten, wie Leute im Recht ihre Emotionen rausblenden müssen. Also ich finde dieses Klinische, was es hat, also dass man sich von keiner Emotion leiten lassen darf, also so sehe ich es, so hoffe ich es auch, und was für einen gesellschaftlichen Wert das hat. Und dass Leute gibt, die sich eben nicht von irgendwelchen Schreihelden leiten lassen müssen, sondern einfach sagen müssen, Leute, auch wenn ihr es nicht versteht, so ist es besser für alle. Auch was für irgendwelche Folgen von Urteilen vielleicht, was das betrifft. Ich finde das sehr, sehr interessant, weil das Leute sind, glaube ich, die da vielleicht auch nicht immer Spaß dran haben und vielleicht auch nicht immer die beliebtesten Leute in der Gesellschaft sind, sage ich mal.
Vielleicht nutzen wir das gleich mal, um zu sagen, warum wir das hier überhaupt machen, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, nämlich... Die Idee ist es, in Zeiten wie diesen, wo alles so sehr emotional ist, mal so ein bisschen Emotionen rauszunehmen. Ich freue mich, wenn du das sagst. Ich versuche es immer. Ich versuche immer, Fälle dafür zu nutzen, den Leuten zu sagen, wie schwierig das eigentlich ist, da die Emotionen rauszunehmen, wie schwierig das auch für mich ist.
Ja, ich finde aber, Emotionen sind ja trotzdem da. Also nur weil man die rausrechnen muss, sind ja trotzdem da. Man muss halt damit arbeiten. Das finde ich, die Rolle würde ich hier gerne spielen. Ich würde gerne rational und emotional an diese Sache rangehen. Das heißt, wenn mich irgendwas beschäftigt, was vielleicht auch irgendwie rational keinen Sinn macht, werde ich dich trotzdem fragen. Und werde aber auch probieren, irgendwie, ja, vielleicht Fragen zu stellen, auf die man nicht auf den ersten Blick kommt. So. Ich bin sehr, sehr gespannt, was für Fälle du mir präsentieren wirst, was für Fragen da aufploppen werden. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Sachen in Zimmern, verschlossenen Zimmern in Deutschland stattfinden, die man sich so, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Klar kennt man diese großen Fälle, aber es gibt halt auch ganz, ganz viele irgendwie Familientragödien und Verhaltensweisen von Menschen, die eben in der Gesellschaft eigentlich gar nicht so thematisiert werden. Weil wir, glaube ich, das öffentliche Ich, was wir haben, ist, glaube ich, ein ganz, ganz anderes als das, was man hinter verschlossenen Türen hat.
Naja, vor allen Dingen haben wir halt eins in dieser Gerichtswelt. Ja, wir haben diese Fälle, die hinter den verschlossenen Türen stattfinden, wobei ich finde, ja, da passieren Sachen oder da kriegt man Sachen mit, die man vielleicht so im normalen Leben nicht mitbekommt. Man kriegt einen Einblick in das Leben anderer Menschen, wie man es sonst sicherlich nicht hat. Aber wir bleiben natürlich immer außen vor. Also wir, die Gerichtsreporter, so tatsächlich drin sind wir nicht. Das merke ich manchmal in so echten Lebenssituationen, wo ich immer denke, ach Gott, hältst du dich für so erfahren, weil du doch schon so viel gesehen und so viel gehört hast. Und tatsächlich bin ich aber doch immer nur die Beobachterin. Ich bin ja gar nicht wirklich drin. Das hat ja gar nicht wirklich was mit meinem Leben zu tun. Aber vor allen Dingen, und deswegen finde ich es so gut, dass wir diesen Podcast machen, vor allen Dingen lernt man halt im Gericht diese vielen, vielen Grautöne kennen. So wenig schwarz und weiß, so wenig. Ich meine, ich habe ja auch dieses Bedürfnis, die Welt in Gut und Böse aufzuteilen.
Ich glaube, das ist menschlich, oder? Also ich glaube, das ist, Ambivalenz aushalten ist, glaube ich, nicht so einfach.
Nee.
Und ja, aber ich glaube, du hast es am Anfang schon angesprochen, dass das allgemeingesellschaftlich gerade echt ein Thema ist und die Leute das, glaube ich, gar nicht mehr aushalten. Ich glaube, wenn irgendwas passiert, wollen die Leute nach 10 Sekunden, wollen die schon eine Meinung haben. Und ich glaube, dass das gerade sehr interessant ist in solchen Dingern, in Prozessen oder in irgendwelchen Straftaten oder was auch immer passiert, dass man erstmal vielleicht abwartet und die Informationen für sich nimmt, das erstmal verarbeitet und gucken, okay, was kann da passiert sein, was kann da passiert sein, anstatt zu denken, ja, was sind das für ein Arschloch oder was ist denn da los? Ich finde das sehr, sehr interessant und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das hier entwickelt.
Aber weißt du, die Stufe ist manchmal schon viel niedriger, finde ich. Du gehst in diesen Gerichtssaal rein, mir geht es so, du gehst in diesen Gerichtssaal rein, du siehst diesen Angeklagten. Jetzt hast du vielleicht einen Prozess, der ein bisschen öffentlichkeitswirksam ist. Heißt, du hast Zeitungen da, Zeitungen wollen immer auch Fotos haben. Du hast also Fotografen da. Die kommen dahin. Ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, macht mich auch immer sehr unbeliebt bei den Kollegen dort. Weil ich das äußerst grenzwertig finde, Angeklagte zu fotografieren. Auch wenn du die Bilder hinterher pixelst, also das Gesicht unkenntlich
machen machst. Machen die sich nicht immer, diese, ich kenne dieses Bild, da machen die sich immer diese Leitsordner vor das Gesicht.
Ja, machen
ich
die.
Ich mir denke, gibt es da nicht mal irgendwas Neues? Also das machen die schon seit gefühlt 1000 Jahren.
Ja, das sind die Anwälte.
Können die dir nicht so Fächer geben, dass sie wenigstens
einen Teil haben? Nee, sind die Anwälte, die geben ihnen die geben ihnen die Akten.
Ja, halt immer so eine 5 Kilo Akte vor das Gesicht, also als wäre es nicht schon schlimm genug.
Ja, und wenn es der rote Umschlag ist, dann ist es der wahrscheinlich, wo der Haftbefehl drin liegt.
Vielleicht bringe ich das raus, vielleicht ist das eine Geschäftsidee.
Nein.
Sichtblenden für Angeklagte.
Naja, vielleicht muss man sich auch mal Gedanken darüber machen, ob das eigentlich so eine gute Idee ist, die zu fotografieren. Weil was helfen denn diese Aktendeckel? Wenn ich denjenigen kenne, dann erkenne ich den auch, wenn der da den Aktendeckel vor dem Gesicht hat, weil ich ihn zum Beispiel an seinen Händen erkenne oder so. Wo ist denn da die viel beschriebene Unschuldsvermutung? Diese Menschen sind ja noch nicht verurteilt. Die sind ja, die gelten ja formal, und das ist ein guter Grundsatz, die gelten als unschuldig. Und wir fotografieren die, das heißt, wir führen die ja in dem Moment auch schon vor. Wir führen die, ich verstehe ja die Not. Ich meine, ich bin ja aus diesem Job. Ich weiß, das Fernsehen braucht Bilder, ja. Zeitungen wollen auch Fotos haben. Und wir sind ja alle auch Voyeuristen. Wir wollen schon auch sehen, wie die aussehen. Deswegen gehen Leute zu Gericht, die wollen mal ein bisschen Mörder gucken oder so. Und wenn es gut läuft, dann gehen sie in diesen Prozess und dann sehen sie das, was ich oft sehe. Es passt irgendwie nicht so richtig. Es ist alles ganz anders als, oder du nimmst es anders wahr als das, was du liest. Also es ist schon, meistens ist es ja so, das stimmt, was in den Anklagen steht. Das denken sich ja nicht irgendwelche wild gewordenen Staatsanwälte aus, sondern denken die sich nicht aus, sondern es gibt ja da Anhaltspunkte, Beweise, Indizien, was auch immer dafür. Aber gleichwohl ist es manchmal eben doch anders. Gleichwohl ist es klug, dass wir in Deutschland mündliche Hauptverhandlungen, also Prozesse haben, weil wir dann nämlich die Menschen sehen, die wir vor uns haben. Schöffen erzählen das auch gerne. Schöffen erzählen oft, dass es völlig anders ist, wenn du den plötzlich vor dir hast, dann sollst du den verurteilen. Also das ist ja eine Entscheidung, die ist äußerst weitreichend. Nicht nur für den, der verurteilt wird, für dessen Familie, wenn er denn eine hat. Häufig haben die armen Kerle ja nicht mal eine. Aber natürlich auch für die Opfer, klar.
Auch für die Schöffen selber vielleicht?
Ich glaube
schon.
Ich weiß
gar nicht, ob es mir so leicht fallen würde, wenn ich denken würde, ach,
ist ja auch nicht,
ich bin irgendwie Teil eines Entscheidungsprozesses gewesen, wo dann einer ins Gefängnis kommt. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Auch aus egoistischen Gründen, weil ich Angst hätte, dass irgendeiner von seiner Familie sich dann irgendwann bei mir mal meldet vielleicht. Also wie ist das? Werde ich da eigentlich geschützt? Wenn die mich jetzt anrufen und sagen, hier Digga, entscheid mal mit und bla bla und keine Ahnung, dann ist irgendeiner, der vielleicht ein großes Netzwerk hat.
Nee, wer soll das schützen und ja, wie soll das deswegen gehen? Und dann bricht uns doch das System zusammen, wenn wir anfangen, jeden Schöffen zu
schützen. Das heißt, wenn sowas ist, schreibe ich mich lieber krank. Also, wenn
nein, das reicht nicht. Das ist eine Pflicht, die man erfüllen muss. Es ist eigentlich auch ganz gut so. Die Idee von Schöffen ist, ich bringe den gesunden Menschenverstand in einen Prozess rein. Ich bringe nochmal einen anderen Blick da rein, als den der Jurist hat. Der Jurist geht ja so nach Zusammenhängen, nach Kausalitäten vor. Der versucht ja, das zu machen, was du am Anfang gesagt hast. Der versucht ja, das hat er ja gelernt, raus, das ist ja auch eine kluge Idee, raus mit der Emotion. Und ich versuche, so neutral wie möglich das Ganze zu betrachten. Nämlich von zwei Seiten. Einmal die objektive Seite. Was hat der gemacht und kann ich es ihm nachweisen? Und die subjektive Seite. Warum hat er das eigentlich gemacht?
Da bringst du mich zu einer Frage. Wann werden Schöffen überhaupt eingesetzt? Weil ich kann mir vorstellen, dass ein Schöffe bei irgendeinem Wirtschaftsprozess, wo soll der das wissen? Da spielen ja Emotionalitäten vielleicht auch keine Rolle. Also wann braucht man die überhaupt? Und gibt es auch Prozesse, wo man sagt, da haben die, dürfen die keine Rolle spielen, weil einfach die nicht genug Ahnung haben.
Vielleicht. Ja, das ist eine große Diskussion. Also viele Berufsrichter, unterstelle ich jedenfalls oder meine ich mitzukriegen, die wollen überhaupt keine Schöffen da drin haben, die stören sie eher. Und
das kann ich sogar ehrlich gesagt ein bisschen verstehen. Wenn ich mir denken würde, ich bin, keine Ahnung, ich bin Klempner und muss das aber noch vor 10 anderen machen, die dann auch noch einen Kommentar geben, die vielleicht nicht mal Klempner sind. Okay, du musst es da anschrauben. Ich so, Digga, ich schraube seit 10 Jahren die Sachen da an. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Richter denkt, dass die leichter verführbar sind, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil die sich gerade eben von diesen Emotionen leiten lassen,
also der
die
Richter,
eigentlich nichts zu suchen haben sollten.
Also der Richter ist ja auch kein Wirtschaftsfachmann und häufig ist der Richter auch kein Fachmann, was so Lebensfragen anbetrifft und die spielen gerade in Strafprozessen eine große Rolle.
Aber er ist ja zumindest ein Fachmann im Sinne von, dass er seine Emotionen irgendwie
zurückhalten kann. Ja, das kann er, das reicht aber manchmal nicht. Also Beispiel, ich war mal in einem Prozess, da hat ein Angeklagter seinen Vater, der irgendwie auch noch schon schwer eingeschränkt war, der hat den umgebracht. In diesem Prozess gehen dann alle rein und denken, ach du lieber Gott, wie schrecklich, das macht man doch nicht, den armen, kranken, alten Vater umzubringen. Dann stellt sich ganz schnell in diesem Prozess raus, da sitzt ein hochintelligenter Angeklagter, der ein Leben lang von seinem Vater aufs Übelste drangsaliert worden ist, klein gemacht wurde, gedemütigt wurde bis zum Schluss. Denn der Typ ist Alkoholiker und der kommt zurück zu seinem Vater, weil er eben einfach überall aufgrund seiner Suchterkrankung, das ist eine Krankheit, gescheitert ist. Und dann sagt die Vorsitzende Richterin zu dem, ja, aber Sie wissen doch immer, wenn Sie Alkohol trinken, dann machen Sie Dinge, die Sie hinterher bereuen. Warum trinken Sie denn dann? Du lachst. Ich habe auch gedacht.
Ja, aber die Frage wird mir auch aufgestellt.
Ja, aber das ist, da sitze ich dann da und denke, ey Leute, ein bisschen Lebenserfahrung ist
das
vielleicht manchmal wichtiger.
Nein, das
in
kann
solchen
ich verstehen,
Fällen.
Aber mir geht es jetzt eher um Sachen wie, keine Ahnung, wirklich
Steuerhinterziehung. Auch da.
Gibt es da Schöffen oder was?
Ja.
Tatsächlich?
Ja. Schöffen gibt es in allen Prozessen ab dem Schöffengericht. Schöffengericht sind, ist beim Amtsgericht. Die verurteilen, die dürfen bis zu 4 Jahre verurteilen. Nur die kleinen, in den kleinen Sachen, kleineren Sachen für das Opfer sind die Sachen nie klein. Aber aus Justizsicht, bei den kleineren Fällen, da bist du beim Einzelrichter, beim Amtsrichter, aber bei allem anderen sind Schöffen dabei.
Wie ist die Gewichtung? Was ist jetzt, wenn wir haben jetzt gesagt, wir haben einen Prozess und die Schöffen sagen so, der Richter sagt so und dann? Wer ist hier der?
Die sind alle gleichberechtigt. Also nehmen wir eine große Strafkammer beim Landgericht. Mord, Totschlag, große Wirtschaftsstrafverfahren, all solche Sachen werden da verurteilt. Da sitzen 5 Richter, davon sind 3 Berufsrichter, 2 sind Schöffen. Jeder ist gleichberechtigt, jede Stimme zählt und sie müssen am Ende mit einer, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht falsch sage.
Aber 5 macht ja schon
einer,
mal Sinn.
Warte, mit einer 3-2 Mehrheit, meine ich, oder so. Also jedenfalls mit einer solchen Mehrheit entscheiden, einmal über die Schuldfrage und einmal über das Strafmaß am Ende, dass die gleichberechtigt sind und dass die Schöffen, es gibt so Fälle, dass die Schöffen die Berufsrichter überstimmen können. Der Fall Monika Weimer soll so einer gewesen sein. Monika Weimer, die Kindsmörderin, die 3-mal vor Gericht stand. Im ersten Fall ist sie zu, meine ich, einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Im zweiten Fall ist sie freigesprochen worden. Und da deutet alles, was man von außen beobachten kann, darauf hin, dass die Schöffen diese Frau nicht verurteilen wollten und dann dagegen gestimmt haben. Nächster Trick dann bei Berufsrichtern, die schreiben dann ihr Urteil, das wird da unterstellt, das kann natürlich keiner nachweisen, die schreiben ihr Urteil dann so, dass dann halt ein Rechtsfehler drin ist und der Bundesgerichtshof aufheben muss, was in diesem Fall passiert ist. Da war ein Rechtsfehler drin, ob absichtlich oder nicht, vermag ich nicht zu sagen. Jedenfalls ist aufgehoben worden und in der dritten Runde ist sie dann hier in Frankfurt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.
Okay, krass. Ja, hast du mir einen Fall mitgebracht?
Jawohl. Wir haben einen Fall.
Ein bisschen konkreter werden.
Wir werden ein bisschen konkreter und ich glaube, wir führen erstmal in den Fall ein.
Der Fall. Er ist 56 Jahre alt und bislang unbescholten. Doch an Heiligabend wird er zum Gewalttäter. Gerd G. schlägt an diesem Tag seiner schwer krebskranken Frau unvermittelt von hinten mit der Bratpfanne auf den Kopf, als sie die Küche betritt. Sie dreht sich, vom Schlag getroffen, um und er schlägt noch einmal zu. Dann greift er hinter sich zum Küchenmesser. Klingenlänge 14,5 cm. Er sticht zu. 12 Schnitte, zählt der Rechtsmediziner später. Die Frau stirbt noch am Tatort, in der Küche ihrer Wohnung. Gerd G. schneidet sich die Pulsadern auf, doch er überlebt. Warum hat Gerd G. seine Frau getötet? Im März 2009 beginnt der Prozess gegen ihn vor der Schwurgerichtskammer des Frankfurter Landgerichts. Ist Gerd G. Mörder oder ein Totschläger? Das wird die entscheidende Frage. Nach 2 Wochen fällt das Urteil.
Ja, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich echt mal gesagt, krass. Und ich baller dir jetzt einfach meine erste Frage, die mir sofort, als du mir von dem Fall auch schon mal erzählt hattest, rausgekommen ist. Bratpfanne, okay, das kann ich, wenn ich mich echt reindenke, noch nachvollziehen. Nicht die Bratpfanne an sich, sondern diesen zu sagen, Alter, ich raste aus, pam. Auch vielleicht noch pam, zweites Mal, wenn sie sich umdreht. Aber dann hat er nochmal 12 Mal auf die eingestochen. Und meine erste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, wie lange kann eigentlich ein Affekt dauern?
Ich glaube, da gibt es keine Regel. Ich glaube, da gibt es keine Regel.
Kann das auch theoretisch ein halber Tag sein?
Ja, aber...
Also für den ganzen halben Tag habe ich Scheiß gebaut. So, also, Affekt, tut mir leid. Also jetzt mal wirklich, weil ich finde... Und jetzt, ohne den Witz rauszunehmen,
natürlich ist
weil er hat ja 2 Mal auf die eingeschlagen mit einer Bratpfanne, von vorne und von hinten und dann 12 Mal. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, was auch ein bisschen anstrengend ist. Ich mache das sogar ohne Messer. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also da, ich kann mir vorstellen, dass das hat schon eine Minute gedauert vielleicht.
Also ich mogel mich mal um die Antwort, weil ich es nicht genau weiß.
Okay.
Also ich weiß nicht genau, ob man das an der Zeit festmachen kann. Ich kenne Affekte nur... Die gehen ganz schnell. Ich mogel mich mal so raus. Der hat im Prozess gesagt, ich kann mich nur noch an 3 Mal erinnern. Das ist klassisch für einen Affekt. 12 Mal zustechen und ich weiß dann wirklich nur noch 3 Mal. Der Rest ist ausgeblendet.
Ah, okay. Das heißt, da geht man auf den Angeklagten ein. Dass man sagt, okay, wie er es empfunden hat. Der sagt, ich weiß nur noch von den ersten 3 und den anderen erinnere ich mich gar nicht.
Ja.
Es gibt ja vielleicht auch so ein... Ich kann es jetzt nicht selber nachvollziehen, aber vielleicht kann man, wenn man so ein bisschen reindenkt, sagen, dann ist man vielleicht tatsächlich auch in so einem Blutrausch, zu sagen, Alter, jetzt bin ich so und da kommt das alles raus. Man kennt das ja vielleicht an anderer Stelle, wenn man irgendwie sauer ist auf irgendwas und man frisst es die ganze Zeit, weil man den anderen nicht verletzen will, sein Gegenüber, seinen Partner, seine Freunde, keine Ahnung, Arbeitgeber, Chef, alles. Und dann gibt es irgendwie eine Stellvertreterdiskussion, wo dann alles rauskommt. Da ist man ja dann auch sauer und sagt auch Sachen, die man nicht so meint. Also das passiert dann auf einer kleinen Ebene. Vielleicht ist ihm das passiert. Ich fand es trotzdem nur krass, weil die waren ja verheiratet. Und 12 Mal finde ich halt viel. Ich kann es natürlich nicht, Gott sei Dank nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, vielleicht wenn sie jetzt hier 3 Mörder sitzen würden, die sagen, hier 12 Mal, das ist ja nicht viel. Ich habe es 20 Mal gemacht. Du hast schon nach 12 Mal gemerkt, dass es scheiße ist. Also
ja, die Frage ist ja, ist der Mann ein Mörder? Warum hat der, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, objektive und subjektive Seite. Also gucken wir uns mal das Objektive an.
War das ein Fall, den, wo du da warst?
Ja,
okay.
Ja, ich habe den gesehen. Ich habe den gesehen und der, nicht nur der Fall, auch der Mann, auch der Vorsitzende Richer, alle haben mich in diesem Prozess beeindruckt. Im Übrigen auch die Staatsanwältin, die das eben auch gesehen hat. Die, also es haben alle erkannt, dass es hier... mindestens mal ein besonderer Fall. Jetzt, wenn wir uns das so anhören, also die Frau kommt, die ist schwer krebskrank. Das heißt, die ist ja schon stark beeinträchtigt. Und der haut von hinten mit der Bratpfanne auf den Kopf, denke ich sofort, Heimtücke. Die arme Frau war arg und wehrlos. Also Heimtücke ist Mordmerkmal. Muss es Mord sein? Für Mord gibt es nur eine Strafe, lebenslang. So. Und so würde ich das erstmal denken. In dem Fall war aber Mord nicht angeklagt. In dem Fall war Totschlag angeklagt. Und zwar deshalb, weil schon die Staatsanwaltschaft, später auch das Gericht, gesagt haben, nee, das war keine Heimtücke. Das war deshalb keine Heimtücke, weil, und jetzt wird es schwierig juristisch, weil der Täter sich dessen bewusst sein muss. Das heißt, der muss das ausnutzen. Der muss die Arg- und Wehrlosigkeit eines Menschen entweder herbeiführen oder aber sagen, jetzt kriegt der nichts mit und deswegen mache ich das. Und das genau hat er nicht gemacht.
Das heißt, von Heimtücke reden wir hier, weil es von hinten war.
Ja.
Das heißt, Heimtücke wäre es nicht, wenn ich dir von vorne eine Bratpfanne in die Fresse hauen würde.
Nee. Also es sei denn, du kommst unvermittelt auf mich zu und haust mir... von vorne, wie du sagst, eine Bratpfanne in die Fresse und wir sind eigentlich gerade in einem freundlichen Gespräch.
Okay, ich mach's jetzt
dann
hier.
Schon, okay. Weil, also wenn du es jetzt machen würdest, dann könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass das Heimtücke ist, weil ich rechne ja überhaupt nicht damit,
dass ich
jetzt die Bratpfanne in die Fresse bekomme.
Ich glaube, ich will auch keine Bratpfanne nehmen, das ist mir zu oldschool.
Ja, man sieht
iPad
ja.
Vielleicht.
Aber
moderner Mörder.
Oh, das war total tragisch. In dieser Bratpfanne hat der Mann sich gerade ein Rührei gemacht.
Wenn du mir den Fall mitbringst, dann muss es ja auch was Kurioses geben, beziehungsweise was man nicht auf den ersten Blick sieht. Was hat denn dazu geführt, dass er sich in diese Extremsituation so verhalten hat?
Eine unglaublich, unfassbar traurige Geschichte. Dieser Mann lebte 31 Jahre lang mit seiner Sigi zusammen. Und die waren auch immer wohl ein gutes Paar, jedenfalls stellen sie das so dar. Und dann erkrankt Sigi an Krebs. Das war 1996 an Darmkrebs.
Okay, also auch noch sehr pflegeintensiver.
Zunächst mal nicht. Zunächst kommt sie ins Krankenhaus und gilt dann 2 Jahre später als geheilt.
Okay.
Und 10 Jahre später aber hat die Bauchschmerzen und geht ins Krankenhaus, nachdem alle Ärzte nichts finden. Und dann wird diagnostiziert, der Krebs ist zurückgekommen und dann geht alles schief. Dann wird diese Frau 5-mal operiert und bei diesen Operationen wird nicht richtig vernäht. Die hat eine Bauchfellentzündung, die muss ins künstliche Koma, woran man merkt, wie schlecht es dieser Frau geht. Und dann wird sie aus dem Krankenhaus entlassen mit 2 künstlichen Darmausgängen und einer offenen Wunde. Und diese künstlichen Darmausgänge sind auch irgendwie nicht ordentlich gemacht worden. Ich bin keine Ärztin, ich kann nicht erklären, was da falsch gelaufen ist. Aber es war nachvollziehbar, was dieser Mann, übrigens 2,5 Stunden hat er geredet, Detail über Detail. Es ging um das Leiden seiner Sigi und es war spürbar, in welcher Not dieser Mann war. Der hat die Pflege dieser Frau übernommen. Die wollte keinen Pflegedienst zu Hause haben. Und er hat diese Wunden versorgen müssen. Und das hat jedes Mal wehgetan. Und jetzt kommt der Tattag. Übrigens Heiligabend 2009. Der hatte morgens den Braten schon zum Auftauen fürs Weihnachtsessen rausgeholt. Das Rührei in jener Pfanne gemacht.
Sorry.
Und ja, es ist krass, ne? Ja. Und sieht seine Frau im Badezimmer stehen, wie die weinend vorm Spiegel steht und sich anguckt. Die war total abgemagert und die sah einfach schlecht aus.
War Familie eingeladen? Haben die Leute erwartet?
Ja.
Okay.
Waren aber noch nicht da, weil es war ja morgens. Ja. Es war morgens früh. Morgens früh um 9.
Das ist natürlich auch eine schöne
Überraschung. So, dann sieht er diese Frau und er weiß, jetzt muss er ihr wieder diese Ausgänge, was auch immer
man mit denen macht. Ich will es gar nicht so genau wissen.
Und er weiß, wenn er das macht, dann fügt er ihr Schmerzen zu. Wenn er es nicht macht, auch, weil dann kriegt er ja wieder so eine Bauchfellentzündung. Und da dreht er durch.
Kann ich tatsächlich verstehen. Weil mein Gedanke, der mir auch gekommen ist, der ist jetzt vielleicht ein bisschen unemotional, aber wie macht man das logistisch? Der muss ja seinen Job kündigen, oder was? Also wenn
Hat er auch.
Was hat er gearbeitet?
Der hat am Kiosk im Opel Zoo Möhren fürs Elefantenfüttern verkauft. Und im Übrigen, die Kioskbetreiber im Opel Zoo haben gesagt, wenn du aus dem Gefängnis wieder rauskommst, kannst du gleich bei uns wieder anfangen.
Krass, spielt das eine Rolle?
Ja, schon. Weil
wenn der Richter das hört und sagt, ja, das ist so ein geiler Typ eigentlich.
Ja, weil das
spielt auch der Job eine Rolle, sorry.
Naja, also der Job in dem Fall glaube ich
also
nicht.
Vergleichen wir jetzt
meine,
mal, sagen wir mal.
Rührt das, ja.
Also ich wollte es nämlich gerade sagen. Mich hat es als Kind, ich bin Frankfurter, Opel Zoo, Karotten, bla bla bla, hier Streichelzoo, dies, das. Das hat mich natürlich direkt, hat ihn mir sympathisch gemacht. Ist das für also spielt das eine Rolle, vielleicht nicht beim Richter, aber bei den Schöffen dann zu sagen, es könnte ja auch, keine Ahnung, weiß ich, ein Versicherungsvertreter sein.
Die können auch nett sein.
Ja, aber das ist nicht die erste Emotion, die man, glaube ich, hat.
Ja.
Finanzbeamter, da auch noch das.
Aber
ist.
Ja, spielt das eine Rolle? Also ich meine, auch Richter haben Gefühle und bei allem Bemühen, die Emotionen rauszuhalten, dürfen die ja solche Gefühle auch haben. Es geht ja auch darum.
Ich meinte gar nicht emotional. Ich meinte tatsächlich, wenn jetzt einer sagt hier, das ist der, ich weiß nicht, wie er jetzt heißt, Sigi heißt seine Frau, wie heißt er?
Weiß Gerd.
Der Gerd, ist der Gerd vom Obelzoo, der war immer so ein netter Typ, der hat uns hier reingelassen, bla bla. Und die Arbeitgeber sagt, ey, egal was der jetzt da gemacht hat, wir können es verstehen, wir nehmen den wieder. Das dürfte ja dafür sprechen, dass der Typ auf jeden Fall
in Ordnung eine
positive
ist.
Sozialprognose so hat, es. Wenn er auch irgendwann, je nachdem wann, ja, wieder rauskommt. Weil er hat ja schon mal einen Job, er hat Leute, die sich für ihn irgendwie verbürgen. Das ist ja was anderes wie einer, keine Ahnung, diesen typischen Fall, den man kennt. Jemand bringt irgendjemand um, dann siehst du den Nachbarn, keine Ahnung, ich habe nicht viel mit dem zu tun gehabt, es war ein ruhiger Typ, aber der hat nie gegrüßt. So, also Da ist ja, ja ein soziales Umfeld, was für ihn birgt quasi. Natürlich. Das spielt eine Rolle dann, ja?
Ja, das spielt eine Rolle, was man auch daran erkennt, dass es im Urteil eine Rolle gespielt hat. Da wurde es zum Beispiel erwähnt. Da wurde es erwähnt, dass dieser Mann eben wieder zurückkehren kann.
Okay. Und wenn wir schon bei Rolle spielen sind, spielt auch der Selbstmordversuch eine Rolle? Spielt der eine Rolle ja. in dem Dings, dass man ja, sagt, klar. der Typ war scheinbar tatsächlich verzweifelt?
Ach, das spielt, also das war ja nicht nur dieser, das war ja nicht nur dieser Versuch, sich selber das Leben zu nehmen, sondern der hat zu seiner Frau gesagt, geh du schon mal, wir sehen uns gleich. Also das sollte ein erweiterter Suizid ganz offensichtlich werden. Er wollte die Frau von dem Leid erlösen.
Und sich auch.
Und sich auch. Er wollte mit ihr zusammenbleiben. Und man kann es vielleicht auch noch was erkennen. Er hat diese Frau, nachdem er sie getötet hat, ins Ehebett gelegt. Er hat sie zuerst hat er sie in den Arm genommen. Dann hat er sie dahin gelegt. Dann hat er sie zugedeckt. Dann hat er eine Rose auf sie gelegt.
Um Gottes Willen, das hört sich jetzt, das hört sich nach einem sehr gruseligen Film an, finde ich.
Ja, aber das echte Leben ist eben manchmal auch so. Gott. Weiß ich nicht, ob das gruselig ist. Es
also ich finde es sehr gruselig, eine blutende Leiche, die lege ich mal ins Bett, lege ich noch eine Rose drauf.
Umarmt Nein.
Die noch. Ich weiß nicht, na, das hört sich für mich, natürlich, die ich kann es auch nicht nachvollziehen, wie, zum zweiten Mal, Gott sei Dank kann ich es nicht nachvollziehen, aber ich finde es trotzdem, weil der ist ja nicht mehr in diesem Affekt. Der weiß ja irgendwann, weiß der, okay, so, ich habe es jetzt hier gemacht, weil das hätte ich nämlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der Typ rastet aus. Der ballert mit der Bratpfanne auf dir, sticht auf dir, alles gut. Habe ich jetzt auch irgendwie besser nachvollziehen können, nachdem wir drüber gesprochen haben. Aber bevor er sich umbringt, macht er das alles. Das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen merkwürdig. Ich hätte gedacht, dass er sich dann direkt danach umbringt.
Nein, das ist, glaube ich, sowas wie eine Ehrbekundung auch. Das zeigt, du sollst in Würde hier liegen. Okay. Sowas ist okay. es. Oder aber man kann auch auf die Idee kommen, es gibt den Undoing-Effekt. Das kommt auch vor. Das ist, wenn die erschrecken, was sie da getan haben
okay.
und es versuchen, irgendwie rückgängig zu machen. Nee. Weiß ich aber nicht genau, ob das hier der Fall ist.
Nee, ich glaube, das ist dann dein erstes Szenario. Das macht für mich zumindest im Ansatz Sinn, zu sagen, okay, ich will nicht, dass du hier blutend in der dreckigen Küche liegst, während wir hier irgendwelche Truthähne auftauen lassen, sondern du sollst im Bett liegen und ich lege mich vielleicht sogar daneben und schneide mir die Pulsadern auf und dann sterben wir hier und dann romantische Vorstellung, sind wir für immer zusammengeblieben. Wäre ja dann so gewesen. Hat nicht geklappt. Was hat denn da nicht geklappt? Hat er diesen typischen Fehler gemacht? Längs, quer?
Nee,
oder?
Nee, er hat es richtig gemacht, aber er hat offensichtlich nicht die, was muss man treffen, die Arterie.
Keine Ahnung. Auch das weiß ich Gott sei Dank nicht. Wie ist der denn gefunden worden? Also, da war ja sonst keiner.
Der ist nicht gefunden worden und vielleicht passt das eigentlich auch, oder nicht eigentlich, sondern vielleicht passt das auch zu diesem Fall. Der ist nicht gefunden worden, sondern der ist zum Nachbarn gegangen und hat gesagt, ich habe meine Frau umgebracht. Hol bitte die Polizei.
Ja, aber er ist ja auch selber verletzt gewesen, oder?
Ja, aber dieser Mann hat doch seine Frau sozusagen in den Vordergrund gestellt. Okay, der hat sich doch versucht, das Leben zu nehmen, weil er mit ihr gehen wollte. Er wollte
ja,
sie erlösen und wollte mitgehen. So, nur hat es nicht geklappt. Also ist er hingegangen und hat gesagt, hol die Polizei und ich war's.
So, aber ich stelle mir trotzdem die Frage zum Ablauf, ganz technisch. Der bringt seine Frau um, der legt die ins Bett, haben wir drüber gesprochen.
Hm.
Dann denkt er, okay, ich lege mich jetzt quasi daneben, so stelle ich es mir vor und bringe mich jetzt auch um.
Mhm.
Dann, ja, dann, was hat er denn erzählt, wann er das gemerkt hat, dass das nicht funktioniert hat? Weil ich jetzt mir denken würde, ich schnürze mir jetzt die Pulsadern auf. Dann würde ich zumindest der Tat an mir irgendwie 2 Minuten geben, bis das auch einsetzt, sage ich mal.
Hat er auch. Er hat sich okay. vor den Fernseher gesetzt. Dann Ach. Hat er nochmal nachgeschnitten. Da hat es aber auch nicht geklappt.
Es klappt nicht. Nee. Aber okay. Und dann hat er gedacht, funktioniert nicht und hat gedacht, okay, jetzt will ich irgendwie mit jemandem reden. Geht zum Nachbarn und sagt, ey.
Nee, fuck. Er hat sich das, ich glaube nicht,
der wollte
ich
will nicht
mit
gerettet
jemandem
werden,
reden. Der wollte auch nicht gerettet werden.
Was wollte
der hat gemerkt, es klappt nicht und der hat dazu, ich würde sagen, der hat dazu gestanden. Aber das ist,
Also in die Situation kann ich mich noch nicht reindenken. Also wie da der Ablauf ist. Wie der schneidet sich, merkt, okay, klappt nicht. Dann schneide ich nach, gucke dabei Fernsehen und denke, ach nee. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt gehe ich zum Nachbar. Also
weil es halt nicht klappt.
Ja.
Aber warum ist denn das so wichtig?
Für mich ist wichtig, in was für einem Zustand der ist. Ob der dann nachdenkt und sagt, ach nee, klappt nicht. Aber ist der aufgeregt? Ist der ruhig? Oder, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ist er hektisch? Ist er hektisch und denkt, scheiße, es klappt nicht. Ich will aber unbedingt, dass es klappt. Weil dann denke ich mir,
Kannst das du? Weiß ich nicht, das kann ich okay. nicht beantworten, da war ich nicht mit dabei.
Aber hat er auch keine Angaben zugemacht, zu sagen, ey.
Ich kann mich jedenfalls nicht dran okay. erinnern.
Okay, ja, wie gesagt, es ist das, was mir so ein bisschen durch den Kopf geht, was mir auch durch den Kopf geht, ist dann, das hört ja dann der Richter. Der erklärt die Situation, bla bla, wir haben schon geredet, der hier, sympathischer Typ. Da gehe ich davon aus, dass der Richter dann da einen Spielraum hat, sonst würden wir ja nicht drüber diskutieren, zu sagen, okay, das wirkt sich positiv für dich aus. Was für einen Spielraum hat der Richter denn da? Weil ich kann mir vorstellen, weil man muss ja festhalten, bei aller Sympathie, das, was er gemacht hat, war jetzt für die Situation nicht die Ideallösung. Also es gibt mit Sicherheit tausend andere Möglichkeiten zu sagen, okay, so und so kannst du aus dieser schlimmen Sache raus.
Natürlich, ja.
Also das, ja. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall sagen, der Typ hat Scheiße gebaut.
Aber ja, deswegen egal, ist er ja auch uns, angeklagt
genau.
worden.
Genau, so. Die Justiz hat dann Spielraum. Ich frage mich, wer legt diesen Spielraum A fest? Weil ich kann mir auch vorstellen, dieser Spielraum darf ja auch nicht ausgenutzt werden. Sonst könnte ja jeder Anwalt zu seinem, weiß ich nicht, den er verteidigen muss, sagen, hier, da gibt es tausend Fälle, sag einfach, du hast da gelitten, das naja, ist alles das so schlimm, du hast auch. Schulden. Ja, das meine ich. Und da muss man ja auch irgendwie Einhalt gebieten, weil ich finde es unfair. Vielleicht war der Typ vom Opel zu echt ein geiler Typ. Und der war in einer blöden Situation und der hat alle meine Sympathie. Wenn es jetzt aber irgendein anderer Typ macht, der dann aber auch so erzählt, ich war so eine schlimme Situation. Also wie, A, wie unterscheidet man das und B, was für Spielraum haben die da überhaupt? Darf man überhaupt so viel Spielraum lassen?
Ja. Okay. Man muss, finde ich, so viel Spielraum lassen. Man muss, weil Mord ist nicht Mord. Oder sagen wir mal so, gewaltsamer Tod ist nicht gewaltsamer Tod. Überleg mal, wie viele Möglichkeiten es gibt. Du fährst Auto, passt nicht auf, warum auch immer, weil du abgelenkt bist und fährst einen Tod. Da bist du kein Mörder. Das ja. nennt sie, genau, aber trotzdem ist er da tot am Schluss. Du, wir haben den Fall des Kannibalen von Rothenburg, da wurde wild diskutiert, war das nicht eigentlich Tötung auf Verlangen? Weil der andere wollte doch, dass er ihn isst. Am Ende war es dann Mord. Jedenfalls hat das letzte Gericht, das darüber geurteilt hat, gesagt, es war Mord. Die davor haben gesagt, es ist Totschlag. Übrigens, Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist nicht Absicht und Nicht-Absicht, wie immer alle denken. Unterschied ist, stellen Richter ein Mordmerkmal fest. Wenn ein Mordmerkmal festgestellt wird, ist das ein Mord. Ansonsten ist es ein Totschlag.
Also was kann das sein?
Heimtücke hatten wir eben. Ne? Ja. Arg und Wehrlosigkeit ausnutzen. Also jemand rechnet nicht damit und ist schwach oder so. Dann gibt es die Verdeckung einer Straftat. Ich raube jemanden aus, der sagt, ich gehe zur Polizei, dann bringe ich ihn dafür um. Okay. Oder Ermöglichung einer Straftat. Ich bringe den um, damit ich ihn hinterher ausrauben kann. Mhm. Oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs war übrigens beim Kannibalen von Rothenburg okay. das Mordmerkmal. Und es gibt noch viele.
Und was gibt es für Merkmale für Totschlag dann?
Also es gibt keine Merkmale für Totschlag. Das heißt, was Totschlag ist, ich habe jemanden absichtlich umgebracht, das ist mir nicht irgendwie passiert. Und ich habe mindestens billigend in Kauf genommen. Also ich habe damit rechnen müssen, dass okay. das, was ich mit dem mache, dazu führt, dass okay. der stirbt.
Okay, und das heißt, in dem Fall, den wir jetzt haben, den kann ich jetzt noch nicht direkt einordnen, ehrlich gesagt.
Die Staatsanwaltschaft hat es gekonnt. Okay. Die ist relativ schnell vom Mord weggegangen.
Okay, also und Mord ist hier schon mal komplett weg.
Mord ist weg und zwar, weil die Heimtücke wegfällt. Heimtücke.
Obwohl er von hinten das gemacht hat.
Ja, aber er hat das nicht gemacht, weil die sich umgedreht hat. Also du musst das mit dem Bewusstsein machen. Okay. Ich nutze das aus. Okay, okay, okay. Die sieht mich jetzt nicht und deswegen mache ich es. Und okay. das hat er nicht. Okay. Der hat die Situation
genutzt.
Das heißt,
hier geht's rein um den Zeitraum. Rein um den Zeitraum, ich bin gerade ausgerastet, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Das hätte auch sein können, dass sie gerade von der
Seite steht. Nicht um den Zeitraum. Nicht um den Zeitraum. Es geht um das Motiv und es geht darum, ja, es geht um das Motiv.
Okay.
Und es geht in diesem Fall jetzt auch darum, dass es tatsächlich, jedenfalls nach Urteil und auch nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft war es auch so, eine Affekttat war.
Okay, das heißt, wir haben jetzt Totschlag trotzdem?
Wir haben Totschlag.
Im Affekt. Und dann habe ich ja nach dem Spielraum gefragt.
Ja, der Spielraum bei Totschlag geht auch bis lebenslang. Ich kann auch in schlimmen Totschlagsfällen, das kommt nicht häufig vor, eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängen. Das kommt, glaube ich, deshalb auch nicht häufig vor, weil es dann meistens wirklich ein Mord ist.
Ja, eben, also das ist auch dann völlig
egal. Und bei Mord gibt es eigentlich nur eine Strafe und das ist die Strafe lebenslang.
Das sind wie viele Jahre?
Lebenslang
22, 25?
Lebenslang ist lebenslang, auch wenn immer alle sagen, nach 15 Jahren sind die doch wieder frei. Erstmals lebenslang, lebenslang. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt, jeder Mensch muss jedenfalls die theoretische Chance haben, dass er irgendwann wieder rausgeht. Und wir haben in unserem Rechtssystem ja die Idee, nicht, also wir haben einmal die Idee, ja, wir sperren die weg, um zu sühnen, was die getan haben. Also so ein, das ist dieser Gerechtigkeitsgedanke, der auch so ein bisschen dahinter steckt.
Um die Gesellschaft zu schützen auch, oder?
Um die Gesellschaft zu schützen. Aber wir haben vor allen Dingen auch die Idee, und die finde ich sehr gut, wir gucken mal, ob wir aus denen nicht doch bessere Menschen machen können. Deshalb wird auch bei einem Lebenslangen immer geprüft, wenn das normales Lebenslang ist, dann von Amts wegen nach 15 Jahren wird geguckt, hat er sich bewährt? Wie sind die Aussichten, dass der, wenn er jetzt rauskommt, ein straffreies Leben führt?
Die sind ja bei dem jetzt eigentlich sehr, sehr gut, die Prognosen. Weil der wird mit Sicherheit nicht auf den nächsten mit der Bratpfanne losgehen.
Die Prognose war sehr, sehr gut. Sieht man, dafür ist übrigens der Kioskbesitzer wichtig. Der Kioskbesitzer, der sagt, den nehme ich sofort wieder, weil dann hat der nämlich gleich Arbeit.
Genau.
Ja, und
man kann davon ausgehen, dass der nicht jemand anders das antut. Es sei denn, der findet leider noch mal eine Frau, die auch Krebs hat. Also,
und leidet. Und wo ihn ein Gesundheitssystem aus seiner Sicht im Stich lässt. Okay. Und wo im Krankenhaus alles schief läuft. Okay. Und wo er die Alternative hat, tue ich der weh, indem ich ihr diese Darmausgänge versorge? Oder tue ich ihr weh, indem ich genau das nicht mache, weil es ihr so weh tut? Ja. Aber dann kriegt sie eine Bauchentzündung.
Kurze Seitenfrage, weil du es erwähnt hast. Kann man auch das Krankenhaus und oder das Gesundheitssystem auch irgendwie noch habhaft machen für irgendwas?
Also in unserem Strafrecht kannst du nur Personen habhaft machen. Du kannst nicht hergehen und kannst sagen, das Krankenhaus hat. Sondern du kannst hergehen und kannst sagen, der Arzt sowieso hat.
Spielt das noch eine Rolle, auch wenn die Dame tot ist? Also wenn der
ja, natürlich.
Wer zeigt ihn dann an? Wer muss dann das anzeigen, der Mann selber?
Naja, du musst doch eine Kausalität herstellen. Du musst sagen, weil die so schlecht behandelt haben, ist die hinterher gestorben.
Genau.
Naja, aber für den Tod verantwortlich ist der Ehemann und nicht das Krankenhaus. Das Krankenhaus hat sie ja nicht umgebracht. Es hat sie vielleicht schlecht behandelt.
Ein bisschen begünstigt, aber würde ich denken.
Nein, der hat die Motivation. Das Krankenhaus hat doch für die Motivation gesorgt.
Genau, sag ich jetzt.
Ja, aber ja, das ist aber schwierig mit der Nachweisbarkeit.
Nee, ich wollte auch nur wissen, ob man, weil du es gesagt hast, dass da, wie gesagt, die werden ja dann erwähnt auch. Das Krankenhaus wird ja mit Sicherheit als das Krankenhaus erwähnt, Krankenhaus XY, hier, keine Ahnung, wo die war. Ob die dann was befürchten müssen, aber du hast es ja jetzt beantwortet.
Nein, der könnte natürlich zivilrechtlich gegen die vorgehen,
okay,
aber nicht strafrechtlich.
Okay, okay.
Also,
ja, wir haben jetzt schon lange drum herum geredet. Was ist denn am Ende rausgekommen dann?
Am Ende ist rausgekommen eine Urteilung wegen Totschlags.
Ja.
Und zwar, wir haben ja über den Strafrahmen geredet, der bis lebenslang geht. In dem Fall waren es 3,5 Jahre.
Krass.
Wenig. Ganz wenig, unterer Rahmen.
Und das heißt, das ist Teil dieses Spielraums, zu sagen, ey, du hast eine...
Nee, Totschlag geht bei 5 Jahren los, das heißt, die mussten runterkommen, oder sie wollten runterkommen, sie mussten nicht, sie wollten, die Richter wollten runterkommen und sie sind runtergekommen, indem sie das gemindert haben. Sie haben gesagt, das ist ein minder schwerer Fall, denn Motivation war nicht die Tötungsabsicht. Der hat nicht gesagt, das ist eine blöde Kuh und die will ich jetzt umbringen. Mhm.
Sondern der wollte sie erlösen.
Der wollte sie erlösen, der wollte sie nicht quälen, der wollte sie auch nicht mehr weiter quälen, der wollte niemandem wehtun, der wollte ja auch seiner Frau nicht wehtun.
Okay. Und
so sind sie runtergekommen, weil sie gesagt haben, da gibt es dann übrigens Gutachter, das sind nicht Richter, die sagen, oh ja, sie 12-mal gestochen, kann sich nur an 3-mal erinnern, klar, Affekt hat, so leicht ist es nicht.
Okay.
Sondern die holen sich, das müssen sie nicht, aber das ist völlig üblich, das ist immer so, sie holen sich Gutachter rein, psychiatrische Sachverständige, die vorher mit jemandem reden, explorieren heißt das, also sich mit demjenigen treffen und dann ein vorläufiges Gutachten erstellen, sich in den Prozess setzen müssen, dort die Person, bis sie ihr Urteil erstatten, beobachten, auch die Zeugenaussagen hören um ein möglichst weitreichendes, umfassendes Bild von dem Angeklagten zu bekommen.
Okay. Das hat man ja scheinbar in dem Fall, weil ich habe ja auch keine Skepsis, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt ganz wenig Informationen, die werden ja mehr haben. Ich kann das verstehen. Ich habe dich nach dem Spielraum befragt schon vorhin. Wer bestimmt diesen Spielraum eigentlich? Bestimmt das eine Gesellschaft? Also ist das, was eine Gesellschaft aushält? Und die Anschlussfrage, ist das vielleicht in anderen Gesellschaften anders? Also akzeptiert unsere Gesellschaft, in dem dieses System herrscht, das mehr, und in anderen Ländern ist das vielleicht anders? Weil irgendwie muss es ja bestimmt werden zu sagen, weil das ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, das ist ja nicht irgendwie Gott gegeben zu sagen, dass wir das traurig finden, wie es ihm ergangen ist. Das heißt, wer dieses Spielraum muss ja irgendwie irgendeinen Ursprung haben.
Naja, das Strafrecht versucht schon zu sagen, das sind unsere Werte und das darfst du in unserer Gesellschaft und das darfst du nicht. Okay, und wenn du gegen diese Gesellschaftsordnung, Ordnung ist, glaube ich, das richtige Wort, ja, wenn du gegen diese Ordnung
verstößt.
Danke. Wenn du gegen diese Ordnung verstößt, dann sanktionieren wir das. Aber wir schaffen einen Spielraum, weil Mörder ist nicht gleich Mörder. Gibt es große Unterschiede. Es gibt tatsächlich richtig böse Menschen, richtig, ja, richtig böse Menschen. Da brauchst du doch eine höhere Strafe. Du musst das doch untereinander, auch als Signal für eine Gesellschaft, musst du es differenzieren.
Okay, aber das heißt...
Und das hat man ja hier ganz klar versucht.
Das heißt, das gesellschaftliche Leben hat dann schon einen Einfluss. Das heißt, weil ja, sehen wir es mal ganz theoretisch. Wenn diese Situation, in der er war, eine alltägliche wäre, die auch 800 andere Leute tagtäglich irgendwo in seiner Stadt erleben müssten, dann könnte man ja diesen Sonderfall nicht mehr nehmen. Also es ist vielleicht jetzt sehr, sehr theoretisch. Aber es ist ja trotzdem, allein dadurch, dass es ein Extremfall ist und es den nicht so oft gibt, dadurch kriegt er eine Strafmilderung. Das heißt, ja, das gesellschaftliche Leben und Empfinden spielt in der Justiz eigentlich schon eine Rolle. Das
natürlich
heißt, das ist darauf aufgebaut, wie wir leben, was wir fühlen, wie wir denken, wovon wir denken, was schlimm
unsere
ist.
Unsere Werteordnung.
Meine ich ja, ja. Weil das heißt, stell dir zum Beispiel vor, dass es Ladendiebstähle würde es fast nie geben und nur ganz einzeln, dann würden wir das vielleicht auch als krasser empfinden. Also wenn in unserer Gesellschaft Ladendiebstahl das Allerschlimmste wäre, weil man dem anderen irgendwas klaut, dann würde das ja höher bestraft werden, weil wir das im Privatleben als krass empfinden. Und das ist ja hier in dem Fall dann auch so, wir ja, empfinden die Situation als krass, weil wir selber nicht in der sein wollen und weil es echt eine heftige Situation ist.
Ja.
Das heißt, das spiegelt sich in der Justiz wieder. Das heißt, eigentlich ist es auch eine Art Dienstleister zu sagen, ey, wir geben euch hier irgendwie ein Korsett, mit dem ihr euer Kram regeln könnt eigentlich.
Ja, und wir versuchen versuchen den individuellen Fall eben auch individuell, okay, zu behandeln. Deswegen brauchen wir einen Spielraum. Und ja, deswegen nehmen wir, wenn wir nicht in diesen Prozessen sitzen, das geht mir ja auch nicht so anders, ja, als anderen Menschen, manchmal Urteile als so mild wahr. Und hier zum Beispiel hätte man ja auch auf die Idee kommen können, der kriegt eine Bewährungsstrafe. Bewährungsstrafe heißt, alles bis 2 Jahre kann zur Bewährung ausgesetzt werden. Hat man aber nicht. Ich glaube, man hat das aus einem Grund nicht gemacht.
Darf ich raten?
Sag.
Damit kein Aufschrei draußen herrscht, zu sagen, da hat jemand umgebracht,
sie hat das Recht. Ich glaube, das war das Signal an diesen Mann, das Leben deiner Frau ist nicht nur eine Bewährungsstrafe wert, das ist schon ein bisschen mehr. Und dafür gehst du, Freund, schon ins Gefängnis.
Das heißt, für ihn selber eigentlich auch.
Ich glaube schon.
Zu denken, ey, Digga, scheiß auf deine Frau, du kannst jetzt hier mal ein paar Bewährung machen, sondern dass man ihm auch zeigt, ey.
Ich glaube schon.
Okay, aber das finde ich interessant.
Schon, dass das
finde ich sehr interessant, daran hätte ich überhaupt gar nicht gedacht.
Ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Ich meine, das ist doch die Frage, die wir uns immer stellen in diesen ganzen Prozessen. Was ist ein Leben wert? Die wird ja mit einer Strafe schon auch beantwortet. Jedenfalls nehmen die Menschen das so wahr. Sonst wäre doch das Geschrei nicht immer so groß, dass die Strafen alle zu niedrig sind.
Ja, das finde ich sehr interessant. Das heißt, die ganzen Sachen, die du jetzt angesprochen hast, das sind unter diesen Abwägungen setzt sich dann sowas zusammen.
Ja.
Also das wird alles betrachtet.
Ja.
Und weiß man, der Typ war dann 3,5 Jahre im Gefängnis, ist dann irgendwann rausgekommen?
Der ist garantiert schon lange raus,
okay,
weil das ja schon eine Weile her,
okay,
ist. Ich weiß nicht, ich habe es nicht rausfinden können, wie lange er gesessen hat. Aber ich würde mal vermuten, den haben sie nach der Hälfte rausgelassen.
Das wäre jetzt
so
meine nächste Frage gewesen.
Sozialprognose.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil wenn man so jemanden dann ins Gefängnis steckt, ist ja die Gefahr nicht auch groß, dass man ihn eigentlich als Person schlimmer macht dann? Wenn der da sitzt, ist, also ja. Ich stelle mir es so vor, weil eigentlich ist er, ja, das ist jetzt ganz, ganz schwierig, aber eigentlich gehört er dann da nicht hin. Weil eigentlich muss man ihn ja nicht erziehen, man muss ihm ja die Strafe, man muss es irgendwie absitzen lassen. Man weiß aber, der macht das eh nicht mehr. Also da kann ich mich, da würde ich sogar als ganz Außenstehender meine Hand für ins Feuer legen, der macht das nicht mehr.
Ja, aber da ist da kommt der Punkt, da musst du total, glaube ich, aufpassen, dass du nicht in die Willkür abdriftest. An welcher Stelle entscheidest du eigentlich, komm, der macht das doch eh nie wieder.
Ja, ja, genau.
Ne? Also da gibt es viele Fälle, krasse Fälle, wo klar ist, die werden nie wieder einen umbringen. Trotzdem war es schrecklich.
Finde ich aber auch wichtig, ehrlich gesagt. Weil, wie du gesagt hast, weil am Ende bist du echt in einem willkürlichen System, wo dann Leute, ja, nee, der macht es nicht mehr so. Also,
ja, und deswegen ist das schon, finde ich das schon klug zu sagen, wir begrenzen das. Ich kann nicht einfach hergehen und kann sagen, oh Gott, ja, war nicht so schlimm.
Geh
zurück
an den Kiosk. Geh nach Hause, putz die Küche, das ist bestimmt
alles. Nee, Möhren verkaufen. Was war das? Möhren zum Elefantenfüttern. Nee.
Ja, ich weiß nicht, ich will mal so ein bisschen gegen Ende leiten, weil das finde ich echt eine krasse Geschichte, die mich auch echt wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen beschäftigen wird.
Warte mal, mir fällt noch ein Gedanke, Entschuldigung. Bitte. Um diesen Menschen noch mal so ein bisschen, um klar zu machen, warum zum Beispiel ich finde, dass dieses Urteil komplett in Ordnung gegangen ist.
Finde ich übrigens auch.
Der Vorsitzende,
ohne den gesehen zu haben.
Ja, der Vorsitzende Richter hat ihn gefragt, hat denn ihre Frau eigentlich irgendwann mal gesagt, dass sie gerne sterben möchte, dass sie nicht mehr leben will? Der hat dem eine Brücke gebaut. Der Mann hätte nur sagen müssen.
Und hat nicht gelogen.
Ja. Und er hat aber nicht gelogen. Er hat gesagt, nein, darüber haben wir nie geredet. Hat mich sehr beeindruckt. Hat mich total auch eingenommen für diesen Mann.
Ja, muss man sagen. Also er hat dieses Opportunistische hat er nicht dann ausgenutzt. Was ich jetzt, die Frage, die ich jetzt noch, die ganze Zeit.
Naja, wir, Entschuldigung, noch ein Gedanke.
Bitte.
Wir sagen doch immer, der soll Reue zeigen und so. Ja? Und ich sage gerne an der Stelle, ja und, wie geht das? Wie merkt man, dass einer wirklich
Reue zeigt?
Das finde
ich auch immer schwierig, so, dass man Leuten vorschreiben will, wie sie zu trauern haben. Das habe ich auch schon oft gehört. Der Angeklagte ist mir sehr suspekt, der fand es scheinbar nicht so schlimm. Ganz ehrlich, wenn mir was Schlimmes passiert, dann sage ich erstmal 3 Tage gar nichts. Da bin ich keiner, der irgendjemand anruft, mir geht es schlecht. Ja. Wenn wirklich was Schlimmes ist, schweige ich und dann würden die Leute vielleicht denken, ey, dem ist gar nichts Schlimmes
passiert. Wenn du im Prozess sagst, mir geht es schlecht, dann sagen genau diese Leute, jetzt heult er auch noch rum.
Genau.
Aber in diesem Fall, deswegen mache ich das an dieser Frage so fest, dass...
Er hat einfach die Wahrheit erzählt, obwohl er eigentlich einen Vorteil hätte daraus haben können, wenn er das nicht getan hätte.
Ja, und das hat er genau nicht getan.
Finde ich auch. Und er hätte trotzdem auch mehr Möglichkeiten gehabt, das so ein bisschen mehr zu vertuschen. Er hat ja dann direkt gemerkt, shit, Alter, ich gehe zum Nachbarn. Nee, wie gesagt, ich kann das alles, auch wenn es echt krasse Geschichte, ich kann das nachvollziehen. Was mich jetzt echt noch umtreibt, ist, wir haben über Neutralität gesprochen, wir haben aber auch darüber gesprochen, dass Richter sich nicht von ihren Emotionen leiten lassen sollen. Dafür kommen dann irgendwelche Schöffen ins Spiel. Hier haben die Emotionen eine Rolle gespielt.
Nein, stopp mal. Die Schöffen sind nicht für die Emotionen da.
Nein.
Die Schöffen sind für den gesunden Menschenverstand da. Die sollen auch nicht hergehen und sollen sagen, kann ich nicht leiden, weggesperrt.
Das heißt, dann habe ich es trotzdem, glaube ich, noch nicht verstanden. Das heißt, diese Maßstäbe, wie der arbeitet im Obelzoo, das ist ein spannender Typ, der Gerd und die Sigi, die sind immer hier bei uns in der Pilzstube, haben immer gewürfelt und alles gut. Das darf keine Rolle spielen.
Doch.
Aber das sind doch Emotionen, weil das kann ja in keinem Gesetzbuch stehen, zu sagen, ja, hier, die waren immer
würfelt. Also vielleicht müssen wir uns mal über den Begriff Emotionen kurz nochmal austauschen. Das ich meine unter Emotionen, empathisch darf man sein, also Mitgefühl und so, finde ich, da dürfen die alle haben.
Ja.
Aber Emotionen heißt für mich, ich gehe da rein und kann den nicht leiden, also sperre ich ihn weg. Ja?
Na gut, vielleicht haben wir beide dann, ja.
Vielleicht haben wir einfach eine unterschiedliche Idee, was Emotion ist.
Ja, nee, meine ich ja. Was mich jetzt, um meine Frage jetzt endlich mal zu stellen. Okay. Wie ist das, wie kann man als Richter das lernen, dass man eben das, was du eben gesagt hast, nicht macht? Das ist echt ein Wichser, das müssen ja Lehrer auch machen. Lehrer können ja nicht sagen, ne, das kriegt nur eine 3, das ist ein Arschloch. So, das müssen Richter ja auch machen. Die können ja, und manchmal sprechen ja auch vielleicht alle Indizien, nur Indizien gegen einen, dann ist es auch noch ein Arschloch. Und ich muss trotzdem aufpassen, dass ich den fair behandle, immer auch in dem Wissen, dass ich vielleicht einen Shitstorm noch von außen kriege, gerade heute, und ich muss den trotzdem fair behandeln. Nach den Gesetzen, die mir hier vorliegen, wie kann man das als Richter lernen? Sind das Typen, werden die danach ausgewählt oder werden die dahin ausgebildet? Wie läuft das? Weil das können, glaube ich, nicht viele Leute.
Nee, ich würde es mir zum Beispiel nicht
Ich auch trauen. Nicht. Ich könnte das überhaupt nicht. Ich würde so direkt sagen, boah, der passt mir gar nicht. Der hat es auf jeden Fall gemacht.
Ja, so, das würde mir, glaube ich, ähnlich gehen. Ich bewundere das auch. Ich glaube, die versuchen das, also sagen wir mal so, wie bei Lehrern gibt es auch Richter, die das gar nicht gut können. Ich habe aber das Gefühl, das ist der Vorteil, wenn man es dann doch schon ein bisschen länger macht, dass sich da was verändert. Dass der Richtertyp ein anderer geworden ist. Also, dass er ein bisschen lebensnäher ist und ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber ich habe früher doch häufig gedacht, boah, spiel doch deine Macht nicht so aus.
Okay.
Du sitzt da, in kleinen Prozessen sieht man das auch, da sitzt so ein armes Würstchen und hat halt mal was falsch gemacht. Ja, okay, das machen wir doch alle mal, ja. Und ist eben kein Mörder und ist kein Totschläger, okay, und hat auch keine Körperverletzung begangen, sondern, was weiß denn ich, fällt mir dummerweise kein Beispiel ein, aber irgendeiner Verlockung erlegen oder diese schrecklichen Fälle von fahrlässiger Tötung. Du passt beim Autofahren nicht auf und es passiert was. Oder fahrlässiger Körperverletzung, das ist jemand ein Leben lang behindert. Da bist du doch eh schon bestraft genug. Eigentlich kannst du die Leute doch eh laufen lassen. Die werden doch nicht mehr froh, weil sie Menschen auf dem Gewissen haben, nur weil sie mal nicht aufgepasst haben. So. Und dann gibt es eben schon, oder fand ich, früher gab es mehr diese Richtertypen, die diese Macht so ausspielen, ja, oder wir haben es hier bei den Fußballspielen, ja, da lassen die sich mitziehen, das haben wir ohne Ende, diese jungen Typen, die dann halt, was weiß denn ich, ausrasten gegen die Polizei oder mit irgendwelchen Bechern werfen oder keine Ahnung. Ja, und dann gibt's dummerweise eben auch Grüße. Polizisten, die das anzeigen und dann sitzen die da vor Gericht. Ach Gott, und die sind so klein mit Hut. Ja, und
ja, gut, das kennt man.
So, dann. Und dann hast du einen Richter, der spielt seine Macht aus. Damit ist doch niemandem geholfen.
Okay, das heißt, die Persönlichkeiten der Richter spielen trotzdem eine Rolle. Das heißt, es gibt keine schon Fabrik, wo irgendwelche, die alle gleich sind, wie man sich das vorstellt.
Nee, die werden natürlich auch nach Noten ausgesucht.
Ach ja. Das ist ja eigentlich ein Fehler, ehrlich gesagt.
Ja, da gibt es auch Bewegung, weil es nämlich nicht mehr genügend gibt. Du verdienst als Anwalt viel mehr, als wenn du Richter oder Staatsanwalt wirst.
Das finde ich krass, das mit den Noten, weil da stelle ich mir vor, es gibt ja tatsächlich, ich sage das jetzt mal so salopp, echt Arschlöcher, die vielleicht eine Inselbegabung haben, irgendwelche Sachen ausrechnen können.
Ja, ich finde auch, man begegnet da dann doch häufig Menschen, wo man denkt, ach Gott, die müssen über Lebenssachverhalte urteilen, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Und da ist das schon, ich meine, weil wir bei der Emotion waren, da gehört schon auch Gespür dazu. Ich muss schon auch, finde ich, in der Lage sein, mich in so jemanden mal reinzudenken. Was nicht heißt, dass ich das richtig finden muss, dass ich das gut finden muss und dass ich es hinterher nicht verurteilen kann. Aber wenigstens eine Idee davon bekommen, finde ich schon wichtig. Warum macht jemand das, was er getan hat? Und warum hat er das getan? Und es wird ja immer so abfällig. Geht man immer her und sagt, ja, hat schlechte Kindheit gehabt, habe ich auch gehabt, bin trotzdem kein Verbrecher geworden.
Ja. Ja, das kann ich auch nicht mehr hören. Also dieses immer über andere urteilen. Aber das ist jetzt ein Thema vielleicht für einen ganz anderen Podcast.
Okay, ich schweige.
Du hast uns ja, wir haben jetzt die ganze Zeit über Richter geredet. Wir hören uns jetzt mal einen an, würde ich sagen. Wir haben hier, du hast den Richter in dem Fall tatsächlich nochmal befragen können. Und er hat uns mal gesagt, mit was für ein Gefühl man da so reingeht.
Naja, geht in meinem Gefühl rein, dass sich das alles wie eine Tragödie schon gelesen hat und dass es wahrscheinlich auch war und das war es dann auch, so haben wir das auch gesehen. Und man muss halt trotzdem gucken, dass man sich dann nicht von den Gefühlen zu sehr übermannen lässt, sondern eben dann auch trotzdem die entsprechende Distanz wahrt, um letztlich zu einer gerechten Entscheidung zu kommen.
Ja, und wir haben es jetzt schon gesagt, wir beide empfinden das als eine gerechte Entscheidung. Gab es danach irgendwelche Stimmen öffentlich, die gesagt haben, es war zu wenig oder war das Konsens?
Nein, es war Konsens und das Urteil, das sieht man vielleicht daran, ist sofort rechtskräftig geworden. Das heißt, keiner ist in die Revision gegangen.
Okay.
Noch am selben Tag ist es rechtskräftig geworden.
Krass, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das war jetzt echt ein aufwühlendes Ding, würde ich sagen. Gerade für die erste Sendung, das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen. Ich werde mal gucken, ob ich noch ein paar Informationen darüber finde. Ich fände es aber ganz geil, wenn es nicht nur zwischen uns beiden bleibt, sondern wir haben tatsächlich einen Zuschauerraum hier eingerichtet.
Zuschauerraum.
Ja, und natürlich bei der ersten Sendung können wir natürlich noch keine Zuschauerfragen haben. Das wäre sehr, sehr merkwürdig gewesen, wenn wir das geschafft hätten. Nein, aber ihr könnt uns bei Twitter erreichen. Könnt den Hashtag verurteilt auch benutzen, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas habt oder sagt, hier, ihr habt Scheiße gelabert. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Feedback, Fragen, Anregungen, dies, das, alles, was man da so macht. Meldet euch da und dann werden wir uns vielleicht zwei, drei Sachen aussuchen, die wir im nächsten Zuschauerraum, in den nächsten Folgen besprechen werden. Das wäre ganz cool, Leute.
Wir erscheinen alle 2 Wochen. Das heißt, eure Anmerkungen, eure Fragen, über die freuen wir uns. Wir hören uns dann wieder am 6. Juni.
Ciao, ciao. Auf die Eintracht.
Verurteilt.
Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
Eine Produktion von HR Info.